begrüßen unseren Gast hier im Studio, Ruben Malina vom Asylzentrum Tübingen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir gratulieren dir auch noch zur Verleihung des Tübinger Menschenrechtspreises der Menschenrechtswoche. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wie kam es dazu? Warst du überrascht?
Ich war tierisch überrascht. Wie es dazu kam, kann ich euch bis heute nicht erklären. Ich bin immer noch sehr baff, dass es überhaupt dazu kam. Und bin halt natürlich auch ungemein stolz, dass das Projekt ausgezeichnet worden ist. Und trage seitdem so ein kleines Hoch mit mir mit.
Ja, du hast es bekommen für ein Projekt, das du aktuell gerade durchführst. Das heißt, wie?
Das heißt PAST.
PAST. Was passt da?
PAST steht für Prävention und Selbstorganisation unter Schutzsuchenden in Tübingen. Das ist im Endeffekt Straßensozialarbeit für geflüchtete Menschen, die einen besonderen Beratungsbedarf haben. Der kann vielfältig sein. Also das kann gesundheitliche Gründe haben, das kann irgendwie andere Gründe haben, warum die Leute nicht zu ihren Beratungen gehen. Und ich versuche das so ein bisschen aufzufangen, den Leuten direkt zu helfen oder sie dann halt an adäquate Stellen zu vermitteln und bin da so in der Zwischenschalte.
Wie sieht dein Alltag da aus?
Na, der Alltag sieht so aus, dass ich meine Runden drehe, vornehmlich so Europastraße, Anlagensee und Botanischer Garten, mit den Leuten, auf die Leute zugehe, mit den Leuten spreche, sie frage, ob sie irgendwelche Bedarfe haben, ob man ihnen mit aller Hand helfen kann und kommuniziere halt mit ihnen viel über das Leben in der Öffentlichkeit und im Endeffekt endet es dann immer so, dass wir dann extra Termine vereinbaren, sich die Leute dann später nochmal melden und wir uns dann zu Einzelgesprächen treffen und gucken, was wir an der Situation verändern oder verbessern können.
Wonach suchst du deine Leute aus, die für dich in Frage kommen?
Naja, es richtet sich an geflüchtete Menschen und auf die gehe ich zu. So, ne? Dadurch, dass ja auch das Teil der Runde sozusagen und Teil des Projekts ist die Anschlussunterkunft der Europastraße, ist da ja schon ein ganz großes Klientel und da wird gemeinsam also das ist ein Kooperationsprojekt, wo die Kooperationspartner auch die Integrationsmanager der Stadt sind und dann werden die Fälle gemeinsam bearbeitet und in Absprache bearbeitet, wie man Situationen verändern kann.
Wie funktioniert Kontaktaufnahme bei dir?
Mittlerweile ganz gut. Ich mache ja den Job ja schon ein paar Jahre und viele der Klienten kenne ich schon aus der Beratungszeit im Asylzentrum oder wie du weißt aus diesen gruppenpädagogischen Projekten wie dem Bolz am Bach und Fußball. Da ist ja schon irgendwie eine Klientel, wo ein Kontakt vorher war. Und bei manchen sind es dann halt längere Gespräche, um zu erklären, wer ich bin und was ich mache und dass ich eine unabhängige, wertneutrale Beratung anbieten kann, wenn sie denn möchten. Aber Kerninhalt von Straßensozialarbeit ist ja doch dann immer anonym, freiwillig, unabhängig und das beachte ich.
Und ja, niederschwellig halt auch. Ja, man muss nirgendwo hingehen, sondern du kommst.
Genau. Ja, ich gehe hin, um es dann auch ein bisschen zu erleichtern, um alle möglichen Hürden irgendwie auszugleichen, damit ein Prozess, eine Bleibeperspektive, gesundheitliche Sachen einfach abgewickelt werden und nicht irgendwie verloren gehen in der komplizierten Bürokratie.
So. Was kriegst du da alles mit über Hintergründe und so? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch nochmal zu dem, was du vorher gemacht hast?
Ne? Es ist halt so ein bisschen... Wie soll ich es denn ausdrücken? Es geht inhaltlich wirklich vornehmlich um die Bleibeperspektive. Ich gucke mir die Asylsachen an, gucke, ob die Papiere irgendwie aktuell sind oder was man noch machen kann. Ich gucke aber genauso, ob da irgendwelche Sachen sind, die bei der Gesundheit eine Rolle spielen und stehe so im Austausch mit den falls vorhandenen Anwälten oder Ärzten. Genauso sind es aber Sachen, die mit... vielleicht Arbeitsmarkt zu tun haben oder vielleicht mit Antidiskriminierung zu tun haben. Und da ist es einfach ein großes Netzwerk, das im Projekt auch erwähnt ist, wo ich dann auch vermitteln kann. Also ich nicht nur mit den Kolleginnen im Asylzentrum, sondern auch mit Kiosk zum Beispiel oder mit ADIS sind da regelmäßige Austausche und Vermittlungen sozusagen.
Wie lange läuft PAST jetzt schon? Ein halbes Jahr knapp?
PAST läuft seit Dezember 2019. Es läuft das ist ein von der Stadt gefördertes Projekt und es ist auf 12 Monate begrenzt.
Wie war der Start? Wie war quasi der Ursprungsgedanke?
Naja, der Ursprungsgedanke rührte so ein bisschen aus der, wie soll ich ausdrücken, städtischen Politik um 2018. Da gab es so diese vermeintlichen Listen von Auffälligen oder wie das alles hieß, viele Gespräche, auch öffentliche Debatten und da gab es im April 2019 gab es dann so einen Austausch im Rathaus mit den Bürgermeistern und da war so der Wunsch von Frau Harsch damals, dass sie sagt, ja nicht nur irgendwie beschweren und nicht nur irgendwie Konter geben der Stadt, sondern auch mit konstruktiven Ideen ankommen und so ist die Idee geboren worden. Und dann haben wir uns an die Antragstellung gemacht und haben gemeint, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, noch eine Stufe niederschwelliger zu gehen. So, weil das Asylzentrum ist ja schon ganz groß auf den Fahnen, steht ja schon Niederschwelligkeit. Aber da nochmal das Ganze eben abzufangen und auf die Leute zugehen und zu gucken, wie man vielleicht deeskalierend und konstruktiv viele Sachen abarbeiten könnte.
Und was ist so dein Zwischenfazit?
Mega. Also ich bin zum einen sehr stolz, dass das angenommen wurde und gefördert wird. Ich bin vom Inhalt auch begeistert, weil es wirklich so um die taffen, komplizierten Sachen geht. Und es ist ein ungemeiner Zuspruch. Also dafür, dass das ja nur eine Teilzeitstelle ist und ein Teilzeitprojekt, ist der Klientenstamm mittlerweile so bei 60. Und das sind nicht Leute, die so Einzelgespräche über das Allgemeine haben, sondern die dann tatsächlich irgendwie in einer Begleitung und Vermittlung sind und da regelmäßiger Austausch ist. Und ich habe auch schon das Gefühl, es wird immer mehr. Also ich kann mich so ein bisschen vor Arbeit nicht retten, was auch gut ist.
Ja, aber wie kriegst du das alles unter?
Ach, weiß nicht, ich bin belastbar, sagen wir es mal so. Ich sehe da einen sehr, sehr hohen Wert in dieser Arbeit und es ist eine Motivation. Der Preis ist eine zusätzliche Motivation. Man muss organisieren können und man muss irgendwie ein flexibles Management haben können. Man braucht genauso familiäre Netzwerke. Also wenn jetzt meine Mutter nicht da wäre, die Töchter behüten und bespaßen könnte, könnte ich es natürlich nicht machen. So, ne, das ist alles immer so sehr auf spitz auf Knopf. Aber es funktioniert noch. Und noch ist die Kraft dafür da.
Ich kann mir vorstellen, du kriegst ja Einblicke auch in Krisen und in schwierige Lebensentwürfe und Situationen. Das muss man ja auch, mit muss man auch umgehen können.
Auf jeden Fall, aber deshalb sind wir ja Profis. Teil der Fördermittel werden auch dafür eingesetzt, dass ich regelmäßige Supervisionen bekommen kann, um eben solche Probleme irgendwie ansprechen zu können und verarbeiten zu können. Aber wir machen das ja schon ein paar Jahre. Wir kommen damit eigentlich ganz gut klar. Man muss sich halt irgendwie so Strategien aufbauen können und irgendwie einarbeiten, wie man dann Sachen wirklich von sich lassen kann und nicht persönlich nehmen kann und abschalten kann. So, das ist schon ganz wichtig.
Was hilft dir?
Familie, Hund, Natur. Irgendwie so tatsächlich auch Sachen, die ich dann sehr gerne alleine mache. Weil ich bin schon in einem sehr großen Austausch. Ich habe die ganze Zeit mit Menschen zu tun. Ich rede den ganzen Tag mit Menschen. Ich rede den ganzen Tag mit Menschen auf Englisch, auf Deutsch. Dann genieße ich es doch, wenn ich irgendwie schreinern kann oder ein bisschen gärtnern kann und einfach für mich und meine Gedanken bin. Und das ist so bei Extremsachen und so Paradebeispiele sind es, wenn es jetzt wirklich tough war, so von sich lassen, wenn man nach Hause kommt. Also die Sachen ablegen, vielleicht duschen, so ganz Primitives, das aber irgendwie so ein Mechanismus ist, der sagt, so weit und nicht weiter.
Und was ist es, was dir besonders Freude bereitet?
Naja, wenn irgendwelche Fälle erfolgreich abgewickelt werden können. Und da gab es dieses Jahr schon einige. Manche verstehe ich nicht mal rechtlich, aber es hat dann trotzdem funktioniert. Und das ist tatsächlich die allergrößte Motivation.
Kannst du ein Beispiel geben?
Nein, das eins, das mir besonders gut gefällt, ist, bei mir hat sich ein junger Mann gemeldet, der seine Ausbildung verloren hat und ein halbes Jahr nicht da war. Und dann hat er sich dann weil er vom Projekt gehört hat, über Facebook bei mir gemeldet, ob wir uns treffen können. Und wir haben dann die ersten Termine ausgemacht. Und in sehr enger Zusammenarbeit eben mit meiner Kollegin im Asylzentrum, die sich für den Arbeitsmarkt einsetzt und diese Bewerbungswerkstatt hat. Und dann aber auch mit anderen Kooperationspartnern haben wir ihn innerhalb von einem Monat im Endeffekt zu einem neuen Ausbildungsplatz verholfen, alle möglichen Bürokratievorgänge absolviert und er hat eine Wohnung. So, und das halt im Rahmen von jetzt der Situation mit Corona und allem Möglichen, war das ist der Hammer. So, ja.
Wie hat sich durch Corona deine Arbeit verändert?
Nee, ich konnte nicht so viel präsent sein. So am Anfang, als die Pandemie ausgebrochen ist, war ich immer noch vor Ort und irgendwie im Park und im Anlagensee unterwegs, aber mehr so als durchlaufender Posten, möchte ich mal sagen, weil ich habe mich dann aufs Fahrrad geschwungen, habe alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen beachtet und sehr viel in den ersten Wochen Corona-Aufklärung gemacht, was irgendwie Gruppentreffen angeht, was jetzt die neuen Vorsichtsmaßnahmen angeht, worauf man achten muss. Habe dann auch den Leuten, weil dann gab es einen Bußgeldkatalog zum Beispiel, habe den vermittelt, damit es da nicht zu unnötigen Ärgernissen kommt. Und naja, und auch da dann wiederum Termine ausgemacht zu Einzelgesprächen. Und auch die fanden dann unter Sicherheitsmaßnahmen statt. Also wir sind oft, weil ich sehr irgendwie doch von Büromitteln wie Faxen und Druckern und etc. abhängig bin, haben wir uns da im Vorhof des Asylzentrums getroffen und waren im Freien und konnten dann doch recht zügig trotzdem alles bearbeiten.
Wie hat sich Corona ausgewirkt auf die Leute, die regelmäßig eben draußen abhängen oder sich da treffen?
Von deinen Klientel? Schwer zu beurteilen. Sie waren schon natürlich vorsichtiger, aber es kam ja auch zu mehr Kontrollen. Ob sie es dann... Naja, es ist so mit diesem Corona ist ja wirklich, manche glauben immer noch nicht dran, manche sind da eher flapsig im Umgang, aber wir waren da immer sehr strikt und haben ganz klar Grenzen gesetzt und ich meine, es war dann alternativlos sozusagen, keine Beratung ohne Maske.
Ja. Und diese Einstellung ist bei Geflüchteten wahrscheinlich genau, also so wie es in der Normalbevölkerung oder Restbevölkerung, Mehrheitsbevölkerung auch durchwachsen ist. Aber die meisten haben sich dran gehalten.
Voll, voll, voll. Und wer kritisch war, da sind wir natürlich auch ins Gespräch gegangen. Also ich hatte dann immer den Witz, weil manche dann schon erzählt haben, dass jetzt irgendein Chip kommt und Bill Gates und etc. Ich habe dann immer erzählt, ja, macht euch keine Sorgen, wenn der Chip von Microsoft ist, wird er eh nicht laufen. So, und dass es halt einfach keinen Sinn macht. Man muss es ja auch immer, so ein bisschen muss man die Sache ja auch immer mit Humor nehmen. Wenn man jetzt immer mit dem Zeigefinger kommt und immer nur ermahnt und irgendwie den Leuten die Grenzen per Druck irgendwie vermitteln möchte, hat man ja keinen Zugang zu der Klientel.
Ja, akzeptieren, aber trotzdem irgendwie Perspektiven aufzeigen,
genau. Und
vielleicht Veränderungen anregen. Das ist aber schon auch immer wieder ein Spagat, oder?
Es ist permanent ein Spagat, ja, weil sich permanent was verändern kann. Da hat man vielleicht eine Baustelle irgendwie geklärt und dann kommt aber ein anderes Thema auf. Und das muss man dann einbauen können in den Fall und irgendwie das dann natürlich in Absprache beziehungsweise alle möglichen Ämter und sonst was informieren. Klar.
Was aus deinem Alltag raus, was erzeugt Druck, was erzeugt Spannungen,
also
was
bei
sind Belastungen?
Meiner Klientel ist der größte Druck, der vorhanden ist, halt, wenn sie sich in einem prekären Lebensverhältnis oder in einer prekären Lebenssituation befinden, das Thema Beschäftigungsverbote zum Beispiel. Ich glaube, vieles könnte man auffangen, wenn man diese Idee der Beschäftigungsverbote zum Beispiel anders gestalten würde. Ich bin ein großer Freund von Stichtagsregelungen, weil viele Menschen sind seit 2013, seit 2014 da. Das ist sehr schwer, wenn dann trotzdem ein Beschäftigungsverbot da ist, weil dann muss man halt irgendwas finden, was gruppenpädagogisch Sinn macht und was irgendwie eine Sinnhaftigkeit dem Tag geben und die Möglichkeiten aufzeigen. Das ist so oft die größte Hürde, weil dann ist man, also bei einem Beschäftigungsverbot ist man meistens sehr handlungsunfähig. Da kann man wenig machen. Ich meine, wir hatten dieses Jahr, haben wir auch ich glaube, das Migrationspakt Nummer 2, irgendwas gab es dieses Jahr. Da war es auch so, dass man aus einem Beschäftigungsverbot nicht mehr rauskommt, wenn man seine Geburtsurkunde nicht vorlegt oder seinen Pass oder die Mitwirkung bei der Passbeschaffung nicht irgendwie nachweisen kann. Und da haben wir dann auch so dann ab Mai, weil der Stichtag war 30. Juni, zusammen mit Plan B und dem Unterstützerkreis Europastraße jede Woche einfach in Beratungsangebote gegeben, wie das denn mit den Mitwirkungspflichten ist und die Leute dann doch irgendwie zumindest aufgeklärt und zu sagen, ja, sonst ist halt nicht mehr viel Perspektive da.
Was bedeutet Beschäftigungs- oder warum gilt das für alle? Was wird eine Stichtagsregelung da ändern?
Naja, ich glaube, eine Stichtagslege, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die hier sind und ein Arbeitsverbot haben, eben schon sehr lange da sind. Also 2013, das sind 7 Jahre, 8 Jahre. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel sagen würde, wer schon so lange da ist, da könnte man einfach sagen, ab dem Stichtag verzichten wir auf diese komplizierten Maßnahmen der Identitätsklärung. Die Leute haben ja auch Angst davor, die Identität zu klären, ihren Pass vorzulegen, weil wenn sie in einem prekären Lebensverhältnis sind und schon eine Duldung haben, das Asylverfahren negativ war, ist ein Pass vorlegen ja doch heikel, weil das gibt ja dann wiederum den Behörden die Möglichkeit, dann auch eine Abschiebung durchführen zu können.
Das sind verschiedene Spannungen, dann die wirken.
Voll, ja.
Und wie ist es bei dir? Du musst auf der einen Seite, bist du Anwalt deiner Klientel oder vorbehaltlos, aber du musst auch dann dich, auch Lobbyarbeit betreiben oder musst dich eben mit diesen Regelungen auseinandersetzen, genau. die du nicht für gut befindest, ja?
Ja, klar. Aber man bemüht sich dann trotzdem und man versucht das Ganze trotzdem dann irgendwie in dem Maße darzustellen und vielleicht auch Ängste und Vorurteile zu nehmen.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden? Wer ist da alles so dein Ansprechpartner?
Die Hauptansprechpartner bei den städtischen Behörden sind die Flüchtlingshilfen für Fachabteilung für Geflüchtete. Ich glaube, so nennt sich das. Genau. Da die Integrationsmanager für die Unterkünfte, die ich auch irgendwie abfange. Und ich finde wirklich, Integration ist so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann nicht einer stemmen, das kann nicht einer bewältigen. Ich finde Kooperation sehr wichtig, sehr gut. Ich finde verbindliche Absprachen auch sehr gut und kann das auch für meinen Teil so regeln, dass es für mich verbindlich ist. Und von dem her bin ich da sehr zufrieden, weil wir uns gegenseitig halt unterstützen können und somit der jeweilige Einzelfall und das Einzelschicksal halt in den Vordergrund rückt. Und ich arbeite sehr gerne mit den Integrationsmanagern zusammen. Und ich kann mir ja auch zugestehen, dass ich nicht alles weiß und auch nicht alles wissen muss. Und deshalb ist mir die Vermittlung an Leute, die es besser können und besser wissen, einfach auch wichtig. Wie jetzt im Fall von ADIS oder wie im Fall von Kiosk Tübingen oder eben den Kolleginnen selber im Asylzentrum. Das läuft erst rein, muss ich wirklich sagen.
Gibt es da eine feste Regelung, feste Struktur, auch regelmäßige Treffen oder ist das alles immer individuell dann?
Wir hatten jetzt 3 so Koordinationsgespräche im Laufe des Projekts und mittlerweile ist es so, dass es dann einfach regelmäßige Telefonate gibt zu den einzelnen Fällen mit den Integrationsmanagern und das funktioniert also richtig gut.
Und du siehst du da eine Veränderung oder entwickelt sich da was?
Naja, ich sehe zumindest die Erleichterung für die Klientin und das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, da ich kann nicht sagen, ich bin näher dran oder sonst was, aber ich bin irgendwie durch mein Verhältnis zu den Klientinnen doch irgendwie präsenter vielleicht und habe mehr auf dem Schirm, was ich irgendwie auch im Rahmen dieses Projekts halt einfach auch haben kann. Es ist so, dass die Integrationsmanager zum Beispiel sich nicht mit dem Asylrecht und mit den BAMF-Bescheiden und sonst was auseinandersetzen müssen. So sind die Stadtabsprachen hier in Tübingen. Und wenn ich das abfangen kann, ist das für alle dann ein Vorteil, klar.
Wer hätte das vorher gemacht? Dann wäre es
wäre es ja wirklich so, sie müssten von sich selber kommen. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich asylrechtlich zu beraten und Coffee to Stay zum Beispiel montags, das ist das elementarste Projekt des Asylzentrums, würde ich sagen, die Asylrechtsberatung, zusammen mit der Refugee Law Clinic in Tübingen. Das Angebot wäre ja nach wie vor da, Aber es ist halt immer die Hürde zwischen aufsuchender Beratung und selber irgendwie sich drum kümmern.
Aber es kommen viele, die du aufgesucht hast, die nehmen das dann nachträglich auch wahr und hätten es vorher wahrscheinlich nicht gemacht.
Genau, genau. Weil es schon einfacher ist zu sagen, da kommt jemand, das und das liegt auf dem Tisch und das konnte ich schon in den Erstgesprächen irgendwie herausfinden. Guckt mal danach, ob das jetzt irgendwie übereinstimmt mit den Protokollen des Asylverfahrens.
Wie schaust du auf Tübingen, auf die Tübinger Integrationspolitik in Anführungszeichen insgesamt?
Wie soll ich das formulieren? Also ich schätze meinen Arbeitgeber, das Asylzentrum, ungemein für diese Appeasement-Politik, die sie seit vielen Jahren machen. Also wir hatten auch im Rahmen von eben dem PASS-Projekt hatten wir Gespräche mit Frau Harsch, Gespräche mit Herrn Palmer und es waren einfach Gespräche ohne Öffentlichkeit und die, das ist was mir sehr taugt. So, weil es ist nicht alles irgendwie für die Öffentlichkeit gedacht, es ist manchmal sehr kompliziert und sonst was. Und diese Herangehensweise des Appeasements finde ich wunderbar, weil es auch konstruktiv zur Sache geht und fernab irgendwelcher politischen Grenzen und sonst was. Und das finde ich gut. Und ja, Integration ist immer eine schwere Aufgabe. Ich für meinen Teil würde immer sagen, mit Integration, also man wäre in der Integration weiter, wenn man viel mehr miteinander kochen würde, lachen würde und einen Comedy-Club gemeinsam aufmachen würde, weil man damit irgendwie Vorteile abschaffen könnte, weil man sich dann kennenlernt tatsächlich. Und wenn ich Einzelfälle habe, wo dann Leute ankommen, die schon seit 5, 6 Jahren da sind, beste Voraussetzungen haben und schon anerkannt sind, Deutschkurse besucht haben und dann sagen, Ruben, du bist immer noch der Einzige, der mit mir als Deutscher irgendwie im Austausch ist, das finde ich dann immer noch schade, schade. Da sehe ich aber wiederum auch ganz oft die, zumindest die jüngere Klientel, die Studierendenschaft so ein bisschen mehr in der Verantwortung, weil man kann sagen, es gibt kulturelle Unterschiede, aber man kann auch sagen, das sind ja nicht nur unbedingt kulturelle Unterschiede, weil wir sind in einer globalisierten Welt und in der ganzen Welt kennt man Facebook und sonst was, sondern es sind halt auch Altersklassen, in denen man als Kategorie irgendwie arbeiten könnte. Und wenn es immer irgendwie junge Geflüchtete sind, die dann aber angedockt werden in Kreisen, wo es dann einfach einen Generationskonflikt und oder Unterschied gibt, dann ist sowas ein bisschen schwerer zu vermitteln.
Und das sind Sachen, die kann nicht eine Stadt auch von oben verordnen, sondern das muss auch eine Zivilgesellschaft voll selber aktiv werden.
Ja, voll.
Und da hapert es noch an manchen Ecken, oder?
Naja, wie gesagt, also wenn man sich diesen einen Fall anschaut, dass der dann immer noch nicht in Kontakt ist, obwohl man in Vereinen versucht hat anzudocken. Bisschen. Also jeder ist, glaube ich, so sehr in sich selbst und seiner eigenen Welt gefangen und nicht jeder Student, nicht jede Studentin hat jetzt Zeit, noch Nachhilfekurse zu geben und sich mit Start with a Friend irgendwie in Kontakt zu setzen. Aber so ein bisschen mehr würde ich mir tatsächlich wünschen.
Das eine ist die Appeasement-Politik, die du genannt hast. Das andere ist aber auch, ne, man muss irgendwie auch Missstände kritisieren oder auch Lobbyarbeit betreiben. Ja. Wo siehst du da noch Baustellen?
Naja, Vorteile abkämpfen und sich an den Vorteilen abarbeiten. Und die gesamtgesellschaftliche Situation in Europa, da sehe ich, also ganz konkret, es gab einen Fall vor kurzem, da war ich nicht persönlich dabei, aber gute Freunde haben mir das erzählt. Es gab einen Polizeieinsatz im Bota und die Freunde haben sich eingesetzt und es war so wohl ein bisschen zu aggressiv und haben sich dann für die Jungs eingesetzt. Und dann kam aus der Masse des Botanischen Gartens kamen Rufe wie, oh, guckt mal, die machen jetzt eine auf Black Lives Matter. Und das finde ich schockierend. Das finde ich wirklich, das ist so dieses, es ist viel zu weit irgendwie nach rechts gerutscht. Und dass das dann auch schon von meiner Generation übernommen wird, finde ich wirklich schockierend. Und das verändern würde nur gehen über das Bekämpfen von Vorurteilen, meiner Meinung nach. Und das wäre so das Hauptziel.
Und wie kommt man da am besten ran?
Über uns. Unter anderem über uns, aber auch über alle anderen Stellen. Also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, kann man es gibt so viele Beratungsangebote und Möglichkeiten in der Stadt, sich zu engagieren. In jeder Kirche ist ein Arbeitskreis irgendwie, der sich mit Asylsachen und irgendwelchen Unterkünften auseinandersetzt. Wir haben gruppenpädagogische Angebote, wir suchen permanent Nachhilfelehrer. Und da so ein bisschen noch Aufmerksamkeit zu bekommen und wär, glaube ich, schon ein erster kleiner Schritt. Es sind ja immer nur kleine Schritte, die man machen kann.
Du hast es angesprochen, dann Konflikte im Botanischen Garten. Das war mit auch eine Initialzündung für das Projekt. Wie reagierst du, wenn du da dabei bist? Hast du es schon mal mitgekriegt?
Dass da tatsächlich war ich bisher noch bei keinem einzigen Einsatz dabei. Ich gucke selber auch ich bin meistens ja irgendwie mittags vor Ort und da gab es jetzt immer ein bisschen weniger Einsätze, aber ich versuche natürlich die Probleme, die da sind, zu kommunizieren und Missverständnisse. Ich war vor kurzem bei einer Situation, da hat sich dann eine Gruppe gestritten und ich habe auch kein Wort verstanden und ich habe dann schon irgendwie die Leute gesehen, wie sie vorbeifahren und skeptisch gucken. Und eigentlich habe ich nur gewartet, dass da jetzt gleich die Polizei ankommt und sowas. Kam, als solange ich da war, niemand. Aber dann bin ich nochmal in die Gruppe reingegangen und habe gefragt, ja, was war denn das? Wieso habt ihr euch denn so gestritten? Und es wirkte aggressiv und sonst was. Es gab Meinungsverschiedenheiten, wer denn jetzt der beste Rapper ist. Nach außen war das tatsächlich eine Situation, in der ich kann dann irgendwie ältere Menschen verstehen, die dann vielleicht Angst kriegen und sonst was. Und deshalb meine ich Vorurteile bekämpfen und da ein bisschen irgendwie Abhilfe zu schaffen.
Kannst du Vorurteile bei der Polizei auch abbauen helfen?
Soweit sind wir noch nicht.
Das ist nicht explizit nicht Teil des Projekts.
Naja, explizit ist jetzt nicht die Kommunikation mit der Polizei, aber explizit ist die Aufklärung mit den Klientinnen, was die eigenen Rechte und Pflichten angeht. Und das machen wir schon, auf jeden Fall. Es gibt ja irgendwie diese Initiative in Berlin, die COPS heißt, und die haben so Broschüren erstellt mit, was sind deine Rechte, was sind die Pflichten, was darf die Polizei, was nicht. Und das kommunizieren wir natürlich, klar.
In welcher Form hast du das vielleicht aber auch da schon mitgekriegt, dass da auch Racial Profiling im Botanischen Garten stattfindet, Vorurteile vorhanden sind?
Schwer da wirklich was zu sagen, weil es ist, also ich kriege nicht alles mit, es ist immer noch eine Teilzeitstelle. Ich habe Vermutungen, aber ich tue mich schwer mit Vermutungen wirklich was anzufangen. Wir sammeln Fakten, wir sprechen mit den Leuten und wenn wir irgendwie Fakten gesammelt haben und Protokolle erstellt haben, dann können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, aber noch sind es eben keine konkreten Sachen.
Und Vermutungen in der Öffentlichkeit, das ist immer so eine Sache.
Appeasement.
Ja, du wirst immer mehr Flügge. Deine Homebase ist aber immer noch im Asylzentrum.
Auf jeden Fall.
Auch wenn du jetzt Sozialarbeiter, als Streetworker sozusagen viel unterwegs bist. Hast du da noch dein Büro?
Und ein Büro habe ich nicht. Ich habe jetzt aber noch die ganzen Zugänge zum Server und ich kann jederzeit mal außerhalb der Öffnungszeiten reingehen, wenn ich in Ruhe arbeiten möchte oder eben wie die vorhin angesprochenen Einzelgespräche. Ich bin immer noch sehr verbunden mit dem Asylzentrum. Kann mir auch noch eine andere Beschäftigung nicht vorstellen. Es ist schon sehr gut, bei einem freien Träger zu arbeiten, kreative Freiheiten zu haben und so einen vertrauensvollen Umgang zu den Klienten haben. Also besser kann ich es mir nicht vorstellen. Und Support ist immer da.
Das Asylzentrum am Fuß der Neckarhalde neben dem Fahrradtunnel ist der Eingang für alle, die noch nie da waren. Da gibt es offene Angebote, auch gab es die ganze Zeit?
Naja, während wir so im April, Mai haben wir natürlich die gruppenpädagogischen Angebote runtergeschraubt und beziehungsweise einfach dicht gemacht. Wir haben uns dann auf die Beratung konzentriert, konnten uns aber nicht überwinden, komplett zuzumachen und die Leute in Kurzarbeit zu schicken oder sonst was, weil der Bedarf ja nach wie vor da ist. Briefe kamen trotzdem, Anträge mussten trotzdem gestellt werden und wir haben dann eine elaborierte Schleuse aufgebaut, haben dann halt Termine oder nur noch mit Termin kamen Leute rein, die mussten sie vorher ausmachen. Normalerweise ist es eine offene Beratung. Und so wurde das Wartezimmer zum Beispiel nach außen verlagert. Es gab eben diese Schleuse, wo dann einer der Praktikanten darauf geachtet hat, dass die Hände desinfiziert werden, dass der Mundschutz aufgesetzt worden ist. Die Kolleginnen hatten allen Mundschutz und man hat aus dem Wartezimmer Büros gemacht, sodass da nie mehr als 2 Menschen pro Raum drin sind. Und so konnten wir weiter beraten, auf jeden Fall.
Und wie hat sich das Angebot jetzt nach und nach wieder normalisiert?
Vor 2 Wochen haben wir dann wieder angefangen, das Café International zu öffnen. Das Coffee to Stay hat dann auch vermehrt offen und mehr Präsenz. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie sich es entwickelt. Wir sind auch so ein bisschen in Vorbereitung natürlich schon für eine eventuelle nächste Phase, die vielleicht auf uns zukommt. Man muss abwarten, was die Sommerferien mit sich bringen oder wie die Folgen sind. Das heißt, nochmal irgendwie Plexiglasscheiben aufbauen und uns einfach besser darauf vorbereiten. Dieser Nähtreff, der grüne Faden, näht jetzt nach wie vor Masken zum Beispiel, dass wir da einfach einen guten Grundstock an Sachen haben, falls was passieren sollte.
Beschreib doch nochmal kurz die einzelnen Angebote, was es da alles gibt. Das Coffee to Stay hast du vorhin ja schon mal erwähnt als zentrales.
Ich finde immer sehr zentral, weil es geht ums Asylrecht, es geht um die Bleibeperspektiven. Das ist immer montags, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr in Zusammenarbeit mit der Refugee Law Clinic Tübingen, also angehenden Juristen, ein paar emeritierten Richtern und mit der Kollegin Frau Zaschka eben, die sehr gut ist selber in der Vernetzung mit den jeweiligen Rechtsanwälten hier in Tübingen.
Wo ist das?
Das ist in der Bachgasse 5 heißt das, dieses katholische Zentrum gegenüber vom Bürgeramt. Das ist sehr wichtig nach wie vor. Die Beratung, die 3-mal die Woche stattfindet, ist nach wie vor sehr wichtig. Die fand aber auch während der Pandemie die ganze Zeit statt. Also montags 9 bis 12, dienstags 14 bis 16 Uhr und freitags 9 bis 12. Und die könnte ich jetzt nicht wirklich inhaltlich fassen, weil da alles auf uns zukommt. Probleme mit Mobilfunkanbietern, Probleme mit der Versicherung, Weiterbewilligungsanträge, Möglichkeiten der Passbeschaffung. Das ist wirklich so ein alles wird da angefragt. Dieses Jahr haben wir ein neues Frauenprojekt, möchte ich sagen. Empowerment für Frauen mit Fluchthintergrund, das die wunderbare Laura Gut macht, die früher ehemals beim Flüchtlingsrat war. Die konnten wir für uns gewinnen. Und die Bewerbungswerkstatt gibt's. Die hat natürlich während der Pandemie, fand die dann nicht in der Volkshochschule statt, sondern wir haben die Beratungen im Asylzentrum gemacht. Jetzt nach dem Sommer werden wir wieder, vorausgesetzt alles ist gut, werden wir die wieder natürlich in die Volkshochschule verlagern. Dann sind 2 Kolleginnen jetzt schon seit, ich glaube schon fast 2 Jahre, in der Erstaufnahme für besonders schutzbedürftige Frauen. Das fand auch nach wie vor, auch während im April, Mai statt. Und was gibt es denn noch? Ja, ich betreue nebenpasst natürlich noch die Kulturpaten, also unseren freiwilligen Sprachmittlerpool, der immer Leute sucht. Also aktuell suche ich eine Frau, die Kurmanchi oder Baidani kann, damit wir für eine Jesidin übersetzen können. Falls jemand was weiß, bitte melden.
Kurmanchi? Ja. Nie gehört.
Ja, halt einer der kurdischen Dialekte. Mhm. Und ich darf nichts vergessen. Die Café Internationals, unser gruppenpädagogisches Angebot, Dienstagnachmittags und Donnerstagnachmittags hat es auf. Von dem her, ich glaube, das sind so die elementarsten und wichtigsten Dinge.
Bolz am Bach eher nicht mehr jetzt?
Bolz am Bach ist gerade ein bisschen schwer. Bolz am Bach, wir müssen mal schauen, ob wir das vielleicht nicht irgendwie runterschrauben auf ein großes Turnier einmal im Jahr, weil natürlich die Leute, das war ja so eine Stammbase, die da war die letzten Jahre, aber die sind teilweise in Ausbildung, in Arbeit und da gab es einfach nicht so passende Termine. Wir müssen mal schauen, ob wir da weitermachen, aber so ein einmal im Jahr Turnier wäre schon ganz gut. Und dann kommen ja immer wieder irgendwelche Anfragen und Kooperationssachen auf uns zu. Jetzt hat aktuell bei PAST zum Beispiel das Projekt Passerell angefragt, Reinhard Winter, der so Social Media Videos machen möchte in Muttersprachen zum Thema Männergesundheit. Was ich sehr gut finde, was ich sehr anregend finde und natürlich gleich zugesagt habe, weil es was mit Medien hat. Der Vorteil von solchen Videos, wenn wir das dann hinkriegen in der zweiten Jahreshälfte, ist, dass sie halt wirklich unabhängig von Ort und Zeit sind. Also das spricht nicht jemanden an im direkten Gespräch, sondern jemand, der dann vielleicht peinlich berührt ist, kann sich das sonst wo anschauen und ihm ist geholfen. Und das werde ich die nächsten Monate wirklich sehr gerne begleiten, weil natürlich da auch irgendwie Leute aus meiner Klientel aus der Beratung irgendwie reinkommen können. Und das Ganze soll in Muttersprachen stattfinden. Das finde ich halt auch nochmal, was die Niederschwelligkeit angeht, sehr gut. Da freue ich mich drauf und bin gespannt, was danach im Sommer kommt.
Was spielt da alles rein bei Männergesundheit?
Alles Mögliche. Also Männergesundheit kann ja ein weites Thema sein. Also wenn du jetzt sagen würdest, Rassismus macht krank, dann kann man in solchen Videos natürlich auch über Rassismus reden. Aber dadurch, dass es in Muttersprachen stattfinden soll, ich werde erstmal ein guter, oder mich würde es sehr freuen, wenn wir uns am Anfang den grundlegenden Sachen widmen, weil die Videos sollen ja natürlich irgendwie Multiplikatoren sein für Leute, die Fragen haben. Deshalb fände ich auch zur Übung vielleicht, bevor wir uns so harten Facts annehmen, fände ich gut zu sagen, ja, wie funktioniert das System hier überhaupt oder wie schaffe ich es, einen Psychiater zu finden? Was ist das mit diesen Überweisungsscheinen, die ich von den Sozialabteilungen kriege und sonst was? Und das vermitteln und dann darauf aufbauen, müssen wir mal schauen.
Wie geht's weiter mit PAST? Halbes Jahr ist rum, halbes Jahr Förderung gibt's noch. Mhm. Reicht da ein Jahr?
Auf gar keinen Fall langt da ein Jahr. Also tatsächlich, um sich dann schweren Fakten zu widmen, muss da noch mehr da. Und der Bedarf nimmt immer mehr zu, habe ich das Gefühl, weil die Leute melden sich schon echt aus der Region, nicht nur aus der Stadt. Es ist ja nicht so, dass nur Städter sich in den öffentlichen Parks aufhalten, sondern die Leute halt auch aus dem Landkreis kommen. Wir sind daran, gerade einen Folgeantrag zu stellen. Und ich bin positiv gestimmt, dass wir da was hinkriegen. Ich würde natürlich gern ein bisschen mehr Anteile haben wollen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Aber es passt, es läuft.
Von einer halben Stelle würdest du aufstocken, auch volle Stelle würdest du damit auch?
Nee, ich bin kein Mensch, der 100% arbeiten möchte. Ich brauche auch meine Auszeiten. Ja, einfach ein bisschen mehr.
Und die Resonanz oder die Signale sind positiv, dass es da weitergehen
aktuell
könnte?
Aktuell ja. Auch so die Suche nach Drittmitteln, da sind wir irgendwie alle zusammen dran und kontaktieren irgendwie das Staatsministerium hier in Baden-Württemberg und gucken, was vielleicht so möglich ist.
Wäre das nicht was man sowieso eher mit institutioneller Förderung belegen müsste als festen Posten statt?
Ja, da muss man dann im Detail schauen, weil der Vorteil natürlich irgendwie so freie Mittel zur Verfügung zu haben ist, dass man natürlich auch freier und unabhängiger beraten kann. Also wäre das jetzt zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, bei einer Sozialbehörde angedockt, gleich welcher, dann hat man ja schon Einschränkungen, dann tut man sich schon schwerer bei Klagen, bei Widersprüchen, weil da ist das bürokratische System leider so, dass eine Verwaltung nicht gegen eine andere Verwaltung irgendwie agieren kann. Und da noch auf freien Füßen zu stehen, ist ja wichtig.
Aber die städtische Förderung hat euch doch da jetzt keine Einschränkungen gegeben,
oder? Die hat da jetzt keine Einschränkungen gegeben, nee, das stimmt.
Was sind sonst noch Themen, die dir gerade wichtig sind im Zusammenhang mit Asyl, Flucht, Vertreibung?
Ich würde mir tatsächlich einen ganz anderen Kontext wünschen. Das ist alles jetzt nur noch medial negativ behaftet und das läuft in die falsche Richtung. Aber das ist ein größeres Konstrukt, das ich jetzt hier mit PAST nicht aufbrechen würde. Aber ich find's wirklich erschreckend, dass vor 5 Jahren Beatrix von Storch über den Schießbefehl an den Grenzen geredet hat und die jetzt an den Grenzen geschossen wird. Also es sind, glaube ich, schon 2 auf jeden Fall an der griechisch-türkischen Grenze gestorben. Und das war nicht die AfD, das war so der Mainstream, der sich da, also von der Leyen hat keinen Kommentar dazu abgegeben und sowas. Und auch was im Mittelmeer passiert. Und das finde ich schon echt dramatisch, weil es gibt ausreichend Berichte aus Libyen, wo die Leute, wenn sie zurückkommen, erschossen werden, wo sie versklavt werden. Und da die Augen zu verschließen und zu sagen, wir müssen die Festung Europa schützen, das ist keine Welt, in der ich meine Kinder großziehen möchte. So, das ist so ein großes Thema, das mich einfach erschreckt.
Was denkst du über die Aktion Sicherer Hafen, die jetzt auch Tübingen unterschrieben hat?
Ja, unbedingt wichtig. Muss halt mehr gehen und es muss halt auch, es muss auch zu Ergebnissen kommen. Es ist immer die Frage, was der Bundesinnenminister sich dann sonst für Ausreden findet. Man hat ja diese Bestrebungen auch in Berlin gesehen und in Thüringen gesehen. wo er dann jetzt schlussendlich gesagt hat, nee, wir machen das nicht. Ich würde mir von manchen Landesregierungen wünschen, dass sie mutiger sind, weil es gibt genügend juristische Gutachten, die sagen würde, man kann, weil das ist, Moria ist kein Zustand. Gestern Nacht gab es schon wieder einen Brandanschlag in Moria. Und die Leute sind da seit 114 Tagen oder seit über 100 Tagen in Quarantäne. Das Wasser geht aus und das ist kein Zustand. Das ist menschenverachtend und das muss irgendwann mal ein Ende haben. Also wir können uns nicht immer irgendwie auf unsere westlichen Werte berufen und dann einfach die selber missachten. Man kann nicht Unrecht mit Unrecht bekämpfen oder so, wie auch immer. Humanitär muss da auf jeden Fall viel mehr gehen und so Leute wie Erik Marquardt brauchen da viel mehr mediale Beachtung, als es jetzt stattfindet.
Was bringt der Sommer für dich noch?
Erstmal in der Woche zwei Wochen Auszeit, die notwendig ist und die wird aber zum Teil genutzt, um den Folgeantrag zu stellen. Und da hoffen wir, dass wir einfach im Schwarzwald ein bisschen bei der Familie abschalten können. Und ab September geht es dann wieder in vollen Zügen los.
Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute, Ruben Malina.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Immer wieder gern.
Ja, sehr gerne und weiter so.